Ihr Lieben, ich möchte gerne aus dem 10. Kapitel des Johannesevangeliums lesen. Und zwar auch jene Verse, die schon am Eingang erwähnt worden sind. Der Wochenspruch stammt aus diesem Text. Darüber möchte ich reden. Der Fritz hat schon begonnen mit der Predigt. Ich setze fort. Johannes 10, die Verse 14 bis 15 und dann 27 und 28. Johannes 10, 14 und 15 und dann die Verse 27 und 28. 14 bis 16, nehmen wir das noch dazu. 14 bis 16, gut. Das ist das große Kapitel, Johannes 10, über Jesus als den guten Hirten. Und da heißt es unter anderem, Vers 14, ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kennen und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind, aus diesem Hof sind. Auch diese muss ich bringen. Und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Und dann Vers 27 und 28. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Eine der bekanntesten Stellen im Neuen Testament und eine der berührendsten Stellen des Neuen Testamentes. Ein Text, der so vielen, vielen, vielen Menschen zum Trost geworden ist und zur Hilfe geworden ist. Und es ist ein Text, über den wir wirklich immer wieder neu meditieren und nachdenken dürfen. Das ganze 10. Kapitel, das ist jetzt nur ein Ausschnitt. Also, dieser Text, der Ausschnitt von Vers 14, er beginnt mit den Worten, ich bin der gute Hirte. Nun, ihr wisst schon, die ein bisschen mehr mit der Bibel auch vertraut sind, diese sieben Ich-Bin-Worte, die es im Johannesevangelium gibt. Und wenn Jesus sagt, ich bin, dann schwingt da etwas mit, was von großer Bedeutung ist. Denn das Wort Ich Bin, das ist die Wortwurzel von Jahwe, dem Gottesnamen. Ich bin, der ich bin. Aus dem zweiten Buch Mose, wo sich Gott dem Mose offenbar zu offenbaren gibt, wo Mose fragt, wie ist dein Name? Und er sagt, ich bin. Also das ist genau dieses Wort. Und wenn Jesus ganz bewusst und betont nun das aufgreift und sagt, ich bin der gute Hirte, dann meint er damit, ich bin Gott. Und jetzt spricht nicht zu euch irgendein Mensch, vielleicht ein besonderer Mensch oder was auch immer, wer, sondern jetzt spricht Gott zu euch. Es spricht der Ich Bin. In diesem Sinne müssen wir dieses Wort verstehen, das ist ganz entscheidend. Das heißt, dieses Wort ist eine Selbstoffenbarung Gottes. In Jesus ist Gott. Und er offenbart sich nun in Jesus. Und er sagt, ich bin der gute Hirte. Nun, ihr Lieben, wenn das Wort der gute Hirte oder das Wort Hirte in der Bibel fällt, und wenn Jesus dieses Wort gebraucht, dann ist es ganz eindeutig, dass die Hörer, die unmittelbaren Hörer, das jüdische Volk der damaligen Zeit, natürlich dieses Bild vom guten Hirten oder vom Hirten sehr gut kennt aus dem Alten Testament. Das ist eine ganz gebräuchliche ein Bild für das Verhältnis von Gott und seinem Volk. Es ist wie das Verhältnis von einem Hirten zu den Schafen. Also es ist ein herkömmliches Bild, das jeder sofort verstanden hat. Wir kennen dieses Bild auch aus dem Alten Testament. Es ist ein Bild, das ja in vielen Versen vorkommt. Denkt nur an den 23. Psalm. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Und was daraus kommt. Also so oft wird dieses Wort verwendet, dass Gott sich versteht als der Hirte seines Volkes. Nun, daher, das ist jetzt, in Klammer setze ich das zum Verständnis dieses Textes, weil es sehr, sehr wichtig ist aus verschiedenen Gründen, über die ich jetzt nicht predige, aber ich will es erwähnen. Es ist ganz wichtig, daher zu verstehen, dass dieses Wort, das Jesus zuerst einmal hier spricht, an das Volk Israel gerichtet ist. Er stellt sich da als der gute Hirte des Volkes Israel. Und er spricht jetzt als der Hirte dieses Volkes, als der, der sich dem Volk Israel offenbaren möchte. Aber dass dieses Wort nicht nur dem Volk Israel gehört, sondern auch den Nationen, das kommt dann in diesem 16. Vers vor, wo Jesus dann sagt, ich habe auch noch andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind. Und das sind die Nationen. Die muss ich auch sozusagen hereinführen in diesen Hof, in diesen Stall von den Schafen, die mir nachfolgen aus dem Volke Israel. Und es wird so eine Herde und ein Hirte sein, wenn auch die Nationen, die Menschen aus den Nationen, die Jesus als Nachfolger, die Jesus nachfolgen, hineingenommen werden in den Hof von jüdischen Leuten, die Jesus nachfolgen. Das ist eine sehr wichtige Sache, das ist eine andere Thematik jetzt. Da geht es um das Volk Israel und die Kirche. Aber das ist eine wichtige Stelle, dass man das nicht vergessen. Nun, obwohl Jesus hier natürlich in erster Linie zu seinem Volk spricht und in zweiter Linie dann auch zu den Nationen, ist es klar, dass es auch für uns gilt. Aus diesem Grunde können wir es auch für uns in Anspruch nehmen, dass mit diesem Wort auch allen Nachfolgern Jesu, ob sie aus dem jüdischen Volk sind oder aus den Nationen sind, dass dieses Wort ihnen gilt. Aber lasst mich noch einmal zurückgehen zu dem Volk Israel. Um dieses Wort noch besser einzuordnen und zu verstehen, ist es wichtig, dass wir den alttestamentlichen Hintergrund dieses Wortes nehmen, denn Jesus greift hier etwas auf, was das jüdische Volk aus dem Alten Testament kennt. Es gibt ein ganz berühmtes Kapitel im Alten Testament, im Hesekiel, und das ist das Kapitel Hesekiel 34. In diesem Hesekiel, Kapitel 34, schreibt der Prophet Hesekiel über die Hirten Israels. Das ist ein sehr interessantes Wort. Und ich möchte euch da einige Verse vorlesen, muss man jetzt nicht aufschlagen. Ich lese das nur vor, weil es ein bisschen jetzt mit vielen Auslassungen geschieht. Und ihr werdet sehen, dass das der Hintergrund ist, auf den Jesus hier sein Wort spricht, auch auf dem Hintergrund der Worte, die hier nicht in diesem Versen drinnen stehen, sondern in anderen Versen des Kapitels 10. Da sagt der Prophet, und das Wort des Herrn geschah zu mir so, das ist jetzt Hesekiel 34, Menschensohn, weissage über die Hirten Israels. Jetzt spricht zunächst einmal Gott über die Hirten Israels. Das sind die religiösen Führer, das sind die Könige, die Priester, die Leviten und so weiter, auch Propheten. Menschensohn, weissage über die Hirten Israels und sprich zu ihnen, den Hirten. So spricht der Herr, Herr, wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Weiter unten. Die Schwachen habt ihr, Hirten, nicht gestärkt, das Kranke nicht geheilt, das Gebrochene nicht verbunden und das Versprengte nicht zurückgebracht und das Verlorene nicht gesucht, sondern mit Härte habt ihr über sie geherrscht und mit Gewalt. Und sie zerstreuten sich, weil sie ohne Hirten waren und wurden alle Tieren des Feldes zum Fraß. So zerstreuten sich und irrten umher meine Schafe. Und dann Vers 11, denn so spricht der Herr, nachdem er nun diese Kritik an den Hirten Israels angebracht hat, spricht er, denn so spricht der Herr, siehe, ich bin es. Sehr interessant. Und ich will nach meinen Schafen fragen und mich ihrer annehmen. Wenn schon die Hirten Israels ihre Aufgabe nicht wahrnehmen, so verspricht Gott, ich bin es, der sich um meine Schafe kümmern wird und sich ihrer annehmen wird. Ich selbst will meine Schafe weiden und ich selbst will sie lagern, spricht der Herr, Herr. Das Verlorene will ich suchen und das Versprengte zurückbringen und das Gebrochene will ich verbinden und die Kranken will ich stärken und so weiter. Und in Vers 23 ist dann diese große Verheißung. Und ich, sagt Gott, werde einen Hirten über sie einsetzen, ihn erwecken. Der wird sie weiden, meinen Knecht David, der wird sie weiden und der wird ihr Hirte sein. Ihr Lieben, das ist der Hintergrund dieses Wortes. Gott verspricht seinem Volk, er wird einen Hirten erwecken, der von ihm kommt, mit dem er sich total identifiziert, weil er sagt, ich bin es. Ich kümmere mich und ich selbst. Und dazu werde ich meinen Hirten senden. Also er identifiziert sich damit. Und er kommt aus dem Hause Davids, das ist eine Verheißung auf den Messias, der Knecht Davids, das ist Jesus. Und jetzt kommt Jesus, er tritt auf und sagt, ich bin der gute Hirte. Ich bin der Hirte, der hier angekündigt ist. Ich bin jetzt gekommen, um das zu erfüllen, was in Hesekiel 34 sozusagen ausgesprochen worden ist. Ich bin derjenige, der nun die Zerbrochenen heilt, die Kranken heilt, die Zerstreuten wieder zusammenruft. Ihr erinnert euch an dieses Wort, wo Jesus selber, in Matthäus 10 wird das ja so schön auch dargestellt, wo Jesus über die Volksmenge schaut und er sieht, dass sie verschmachtet und zerstreut waren, Israel, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Wiederum eine Anspielung auf Hesekiel 34. Das sind sehr wichtige Zusammenhänge. Und Jesus sagt jetzt, ich bin es. Und wenn man das liest, gehen wir zurück auf die Verse 14 und 15. Wenn man es liest im griechischen Urtext, da heißt es nicht, ich bin der gute Hirte, sondern es wird so formuliert, ich bin der Hirte, / der Gute. Also es ist sehr bewusst so geschrieben, ich bin der Hirte, nämlich der verheißen ist, der eigentliche, der gute Hirte. Im Verhältnis oder im Gegensatz zu den anderen Hirten, zu denen, die nicht Hirten sind, die zerstreuen und die in einer anderen Weise dem Volke sozusagen begegnen. Also ich bin der Hirte, ich bin der Gute, der Eigentliche, der von Gott euch gesandt ist. Und nun, indem Jesus sich selbst zunächst einmal ausweist als Gott, auch im Verhältnis zu Kapitel 34 im Hesekielbrief, wo Gott sagt, im Hesekielpropheten, ich bin es, der die Schafe weiden wird, indem ich meinen Knecht sende. Also diese Identifikation zwischen dem Hirten ist Jesu und Gott selber. Und dass er sagt, ich bin der Hirte, der Gute ist, der Eigentliche ist, der versprochen ist. Und nun werden die Kennzeichen dieses guten Hirten genannt. Was ist das Kennzeichen? Und wir müssen das immer sehen im Gegensatz zu den falschen Hirten, zu denen, die Israel nicht Gutes gewollt haben oder nicht in der richtigen Weise geherrscht haben oder sie geführt haben, das Volk Israel. Er sagt, der gute Hirte, er lässt sein Leben für die Schafe. In dem ist alles zusammengefasst. Worin besteht die Qualität, das Anderssein dieses Hirten? Und es ist nicht nur der Hirte eben, wie ich vorhin gesagt habe, des Volkes Israel, sondern es ist der Hirte aller Nationen. Aus allen Nationen werden die Schafe gesammelt. Ich bin der Hirte, der sein Leben lässt für die Schafe. Dieser Satz ist das ganze Evangelium drinnen. Er lässt sein Leben, das kann man noch besser übersetzen, also eigentlich übersetzt muss man sagen, er setzt sein Leben ein. Das ist deswegen hilfreicher, wenn man so übersetzt, weil wenn man liest, er lässt sein Leben, da denken wir sofort an den Tod. Und nur an den Tod. Also er hat sich hingegeben in den Tod. Aber wenn es heißt, er setzt sein Leben ein für die Schafe, dann wird deutlich, was eigentlich gemeint ist. Es ist die gesamte Existenz, das ganze Leben Jesu, das er hingibt für die Schafe. Und zwar von Beginn an seines Lebens, oder besser von Beginn an seiner öffentlichen Wirksamkeit. Das erste Mal, wo er aufgetreten ist, in Nazareth, in der Synagoge, dann in Kapernaum und so weiter. Und alles, was dann in den Evangelien berichtet wird, das alles ist sein Leben. Zu seinem Leben gehören alle seine Begegnungen, die er gehabt hat. Zu seinem Leben gehören alle Taten, die er getan hat, alle Worte, die er gesprochen hat. Bis hin zum Tod. Der Tod ist der Höhepunkt von dem allen. Aber wenn es heißt, er setzt sein Leben für die Schafe ein, dann will Jesus damit sagen, ich bin es, der meine ganze Existenz von Anfang bis zum Ende, meine irdische Existenz hier von Anfang bis zum Ende versteht, als eine Hingabe für. Ihr Lieben, dieses Wortchen für ist eines der wichtigsten in der ganzen Bibel. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Immer dieses Wortchen für. Das ist eines der wichtigsten Kennzeichen Gottes, der unser Hirte sein möchte, und in Jesus ist dieser Hirte Mensch geworden, und er hat in seinem Menschsein, in seiner ganzen Existenz, von Anfang bis zum Tode, eine Existenz für uns gelebt. Ihr Lieben, das ist so eine wichtige Sache, die allein, wenn wir das verstehen, dass das eigentlich jeden Zweifel in unserem Herzen rauben müsste, dass Jesus vielleicht nicht für uns sein könnte, in irgendeiner Situation. Dass er irgendwo gegen uns ist. Er ist für uns. Und das ist hier zunächst einmal das Entscheidende. Seine ganze Existenz, mit allem, was er sozusagen darstellt, war er jemanden oder ist er jemanden, der für uns ist. Und am allerdeutlichsten, als Höhepunkt seiner Hingabe, seiner Existenz, war dann sein Tod. Als er tatsächlich seinen Leib auch hingegeben hat. Aber nicht nur darin, schon vorher war alles seine Existenz für uns. Alles, was er Menschen gesagt hat, wie er Menschen geheilt hat, wie er Menschen befreit hat, das ist alles für uns. Das ist Jesus, das ist der gute Hirte. Seine Existenz bedeutet für andere Dasein. Das ist ein Hirtenleben. Und nun wird dem gegenübergestellt der Mietling. Jesus sagt nun, der Mietling, er ist nicht sozusagen wie derjenige, der der Mietling ist, der die Schafe sozusagen in einer ganz anderen Weise betreut. Er setzt das gegenüber in diesem 10. Kapitel, spricht er von den Mietlingen. Mietling, das ist ein Lohnarbeiter. Das heißt, wenn er von einem Mietling spricht, dann meint er, es gibt Hirten, die sind bezahlt dafür, dass sie die Schafe weiden. Das sind nicht ihre Schafe, sie lassen sich als Schafhüter anstellen und sie bewachen die Schafe und betreuen die Schafe gegen einen Lohn. Das ist ein Lohnarbeiter. Und Jesus sagt, ich bin nicht so wie ein Mietling. Ein Mietling, dem gehören die Schafe nicht. Und ein Mietling ist derjenige, der auch gar nicht so sehr in einer Herzensbeziehung zu seinen Schafen steht, denen die Schafe eigentlich nicht so wichtig ist, sondern eben mehr, dass er seinen Job tut. Und vor allem sagt Jesus dann, der Mietling ist derjenige, der, wenn es gefährlich wird, dann lässt er die Schafe im Stich. Dann rettet er lieber sein Leben und opfert das Leben der Schafe. Das schreibt auch hier in Kapitel 10. An verschiedenen Stellen. Er sagt, der Mietling, das ist derjenige, der, wenn der Wolf kommt, dann reißt er aus. Das ist der große Unterschied, den er nun setzt gegenüber anderen Hirten. Er sagt, ich bin der gute Hirte, ich lasse mein Leben, ich setze es ein für die Schafe. Der Mietling ist derjenige, der die Schafe opfert zugunsten seines Lebens. Das ist der große Unterschied. Daran erkennen wir den guten Hirten. Das ist Gott. Versteht ihr, Gott geht so weit, dass er sein Leben hingibt für uns gegenüber dem Wolf. Und wenn von Wolf die Rede ist, in der Bibel wird öfters von den Wölfen geredet, da sind auch Menschen oft gemeint in den Briefen, man kann das nun auch in dieser Weise mit hineinnehmen in die Auslegung, aber das Eigentliche, wenn Jesus hier vom Wolf redet, er sagt, wenn der Wolf kommt, dann flieht der Mietling. Und er lässt die Schafe sozusagen im Stich. Der Wolf ist ein Bild hier natürlich in erster Linie für Satan. Der Satan, der Mietling, er spricht in den Versen davor von dem Dieben und den Räubern, die Schafe rauben und sie stehlen und sie zerstreuen in diesem Sinne. Und so setzt auch Jesus sich gegenüber und sagt, ich bin derjenige, der um des Schutzes des Lebens, der Schafe willen, dass sie nicht vom Satan geraubt und zerstört werden, setze ich mein Leben ein gegen die Macht des Satans. Jetzt setzt das auf den Höhepunkt, sein Hirtedasein. Sein Hirtedasein ist in erster Linie ein Schutz gegenüber den Satan. Ihr Lieben, der Satan kommt, um zu zerstreuen. Er ist ein Dieb. Er ist einer, der wegnimmt, der ist derjenige, der die Menschen versucht, immer aus der Gegenwart Gottes, aus der Gemeinschaft mit Gott herauszureißen. Das ist Rauben. Er will sie wegrauben von dem, und er will sie wegnehmen von dem Leben, das der gute Hirte ihnen anbietet, was Gott ihnen anbietet. Er raubt. Und er zerstreut in dieser Art und Weise. So wie das ja auch Jesus gesagt hat, wie er die Menschen gesehen hat. Sie sind wie Schafe, die keinen Hirten haben. Die sind zerstreut und verschmachtet. Zerstreut heißt, jeder geht seinen Weg. Niemand weiß, wo es entlang geht. Sie sind irgendwo. Sie sind keine Herde. Sie sind keine Einheit. Sie sind nicht im Frieden. Sie sind nicht im Schutz. Jeder irrt umher. Das ist die Taktik des Feindes. Er will Menschen, dass sie hin und her irren, dass sie zerstreut sind, dass sie nicht wissen, wo die Wahrheit ist, wo ihr Schutz ist, wo ihr Heil ist. Und er raubt ihnen dadurch das, was Jesus ihnen geben würde, wenn sie nur dem guten Hirten nachfolgen. Deswegen will er nicht, der Feind, dass die Menschen ihm nachfolgen, Jesus nachfolgen und ihn auch überhaupt nicht erkennen. Das ist die Taktik des Feindes. Und nun sagt Jesus dem gegenüber, diesen falschen Hirten, die fliehen vor dem Wolf. Und ich bin der Hirte. Und das setzt er nun den Höhepunkt in zwei Dingen. Das eine ist, ich bin der gute Hirte dadurch, dass ich tatsächlich, jetzt spricht er von seinem Tod natürlich auch, dass ich mein Leben in den Tod gebe, für die Schafe. Und zweitens, dadurch, dass ich mein Leben in den Tod gebe, gebe ich den Schafen mein Leben. Durch seinen Tod und natürlich Auferstehung bringt er seinen Schafen Leben. Und das kommt hier vor. In dem Vers vor, Vers 13 und in einem der Verse steht, wo Jesus sagt, er spricht ja die ganze Zeit über den guten Hirten, er sagt, ich bin gekommen, dass sie das Leben haben. Leben in Überfluss heißt es, oder in Fülle. In Überfluss. Und in den Versen 27 bis 28, die wir auch vorhin gesehen haben, da sagt er, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und sie werden nimmer mehr umkommen. Sie werden nicht verloren gehen. Also, der gute Hirte qualifiziert sich dadurch, dass er sein Leben in den Tod gibt, damit die Schafe Leben haben. Leben in Fülle. Ewiges Leben. Ihr Lieben, und das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Immer wieder neu möchte ich das versuchen deutlich zu machen, mir selber und auch unter uns, das Leben, das Jesus gibt, ist das Entscheidende, was wir empfangen können. Wenn jemand anfängt, an Jesus zu glauben, dann ist das nicht eine Verbesserung des alten Lebens, sondern es ist ein qualitativ neues Leben, das wir empfangen. Darum das neue Leben, das ewige Leben, ist nicht einfach eine Verlängerung des alten Lebens. Es geht ja nicht darum, dass wir auf ewig weiterleben irgendwie. Es ist auch nicht, geht auch nicht darum, dass wir unser, dass unser irdisches Leben verbessert wird, nämlich, dass wir die Fülle des irdischen Lebens auskosten können. Das ist völlig daneben, hinten neben dem, was hier steht. Wenn das Wort ewig verwendet wird, dann gibt es im Griechischen das Wort Äon. Das ist ein äonisches Leben. Und was damit gemeint ist, es kommt aus einer anderen Welt. Es kommt von einem anderen Äon. Es kommt vom Himmel her. Es kommt von dem Leben, auf das wir einmal zugehen werden, nämlich in der ganzen Fülle, in dem kommenden Äon, wenn das Reich Gottes angebrochen ist, wenn wir bei ihm sein werden, dann werden wir in diesem Leben sein. Und das kommt jetzt schon zu uns. Versteht ihr, das ist ein völlig qualitativ neues, neuartiges Leben, das mit dem irdischen Leben nicht vergleichbar ist. Es ist nicht ein bisschen Zucker drauf auf das irdische Leben und ein bisschen Verbesserung in dieser oder jenen Sache oder dass wir lauter Glück und Freude haben im Leben mit irdischen Dingen. Das hat mit dem gar nichts zu tun. Das neue Leben ist ein qualitativ anderes Leben, weil es aus dem Himmel kommt und in uns hineingeboren wird. Das ist etwas Neues und jetzt steht es im Gegensatz zum Alten. Es ist nicht eine Verbesserung des Alten. Ein Gegensatz. Und dieses Leben kommt, wenn wir diesen guten Hirten, der sein Leben gegeben hat und der auferstanden ist, wenn er in unser Leben hineinkommt, dann bringt er dieses Leben mit. Und in ihm ist die Fülle, heißt es. In ihm ist die Fülle, dieses Überfluss. Und wenn er in mir lebt, dann teilt er aus diesem Überfluss. Dann haben wir Anteil an diesem Überfluss. Dann können wir diesen Überfluss anzapfen, wenn ich so sagen will. Aus dem Überfluss, den er bringt. Wir werden in diesem Überfluss nie in Fülle haben, bevor wir nicht ganz bei ihm sind. Aber wir können jetzt schon von diesem Leben, das schon vom Himmel heruntergekommen ist zu uns, wie ein Angeld, wie eine Anzahlung sozusagen, können wir jetzt schon nehmen. Von dieser Fülle an Vergebung. Ihr Lieben, die Vergebung bei Gott ist vollkommen. So kann keine irdische Vergebung ausschauen, wie die, da bleibt nichts mehr übrig, da muss man nichts mehr leisten. Die Fülle der Vergebung, die Fülle der Versöhnung, die Fülle der Kraft, die Fülle der Liebe, die Fülle der Offenbarung, die Fülle der Erkenntnis und. Aus dieser Fülle können wir tagtäglich nehmen. Wie gesagt, wir haben es noch nicht in dieser ganzen Vollendung, aber wir kriegen immer mehr und mehr. Das ist das Leben. Alles, was wir von ihm her schöpfen. Und Jesus sagt, ich bin gekommen als guter Hirte. Das ist meine Qualifikation als guter Hirte. Dass ich sozusagen mein Leben in den Tod gegeben habe. Und Jesus sagt, als ich mein Leben in den Tod gegeben habe, da habe ich die Macht des Satan, des Wolfes besiegt. Besiegt, besiegt. Ich bin Sieger geworden über ihn. Und das ist auch ein vollkommener Sieg. Auch wenn wir ihn jetzt noch nicht so in dieser Vollkommenheit aufnehmen können, weil diese Vollkommenheit ist eben für den späteren Zeitpunkt. Aber wir haben jetzt schon Anteil an diesem Sieg. Weil dieser Satan besiegt ist, der Wolf besiegt ist, ich bin der Einzige, der den Wolf besiegen kann. Die anderen Hirten können das nicht. Die anderen Hirten, die schauen eher, so wie die Hirten Israels, wie es eben da in dem Hesekiel steht, die schauen eher darauf, dass es ihnen gut geht. Sie nützen die Schafe aus. Sie leben auf Kosten der Schafe. Sie kümmern sich nicht um das Kranke, um das Schwache, um das Zerstreute. Nein, sie schauen, dass sie ein gutes Leben haben auf Kosten der Schafe. Und wenn es gefährlich wird, fliehen sie. Und Jesus ist ein ganz anderer. Er ist gekommen und hat alle Krankheit besiegt. Er hat die Macht des Todes besiegt. Er hat die Macht des Feindes besiegt. Und deswegen kann er heilen, aufbauen, befreien und ein neues Leben schenken. Das ist die größte Qualität. Und ihr Lieben, wir dürfen nie das, was Jesus uns mitgebracht hat, dieses neue Leben, unterschätzen. Auch wenn wir oft das Gefühl haben, dass da nur sehr wenig von diesem neuen Leben schon in uns durchgedrungen ist, es ist mit Jesus gekommen. Und es ist da. Und wenn wir es auch nur so wenig spüren, es ist das beste Geschenk, das es gibt. Das kostbarste, was uns dieser wunderbare, gute Hirte geben konnte. Es ist das kostbarste Geschenk, das es überhaupt über uns gibt. Dieses ewige Leben, das mit dieser Gemeinschaft mit Gott zusammenhängt. Okay, nun drehen wir ein Stückchen weiter. Jesus hat sich beschrieben als der gute Hirte und wer er für die Schafe sein möchte. Für sie, sein ganzes Leben. Er hat sie in den Tod gegeben. Er schenkt uns neues, ewiges Leben. Das Größte, was man sich vorstellt. Das Größte, was wir bekommen können durch Jesus. Und jetzt möchte ich das Augenmerk lenken vom guten Hirten auf die Schafe. Welche Schafe sind denn hier jetzt gemeint, die nun Anteil bekommen an dem Sieg? Sind das alle Schafe? Gehen wir jetzt auf Vers 27, ja, genau. Es ist hochinteressant. Jesus sagt vorher, ich bin der gute Hirte, ich lasse mein Leben für, und da heißt es, die Schafe. Und jetzt heißt es, meine Schafe. Da ist ein Unterschied. Schafe ist das ganze Volk Israel. Schafe sind alle Nationen Menschen, aber nicht alle sind seine Schafe. Versteht ihr, das ist ein Unterschied. Jesus macht hier einen Unterschied und sagt, von den vielen Schafen, für die ich mich hingegeben habe, für das ganze Volk Israel und für alle Nationen habe ich mein Leben gegeben, für die Schafe alle. Aber in den Genuss dessen, was ich durch meinen Tod errungen habe, kommen nicht alle Schafe, sondern nur bestimmte. Und die beschreibt er jetzt. Er sagt, meine Schafe. Und damit wird ausgedrückt, dass es hier um Schafe sich handelt, also Menschen, die eine ganz bewusste Entscheidung in ihrem Leben getroffen haben, diesen Jesus als ihren guten Hirten anzunehmen. Meine Schafe sind die, die auf meine Stimme, auf meinen Rufen reagiert haben. Und die eine ganz klare Entscheidung getroffen haben, sozusagen diesem guten Hirten nachzufolgen. Ihr Lieben, es gab so viele Schafe, denen Jesus begegnet ist, aber nicht alle sind ihm gefolgt. Aber diejenigen, die ihm folgen, das sind diejenigen, die er hier nun bezeichnet, als meine Schafe. Wenn man in Johannes 10 liest, an einer Stelle, wo es davor, zwischen den Versen, die ich am Anfang zitiert habe, und diesen Versen, da steht noch drüber, stehen noch verschiedene Sachen über den guten Hirten drinnen, nämlich, dass er freiwillig sein Leben lässt. Ich gebe mein Leben freiwillig für die Schafe hin. Und da sagt er, niemand nimmt mir mein Leben, außer ich gebe es freiwillig. Ich habe die Vollmacht, sagt er, das Leben zu geben und ich habe die Vollmacht, das Leben auch zu nehmen, wieder zurückzunehmen. Ja? Und da heißt es dann, als nächster Vers, nachdem Jesus das gesagt hat, ich kann mein Leben hingeben freiwillig oder ich nehme es wieder zurück, dann heißt es, es entstand wieder ein Zwiespalt unter den Juden dieser Worte wegen. Viele aber von ihnen sagten, jetzt hört das, er hat einen Dämon und er ist von Sinnen. So reagieren Schafe. Manche, viele Schafe. Von Sinnen ist dieser Jesus. Er ist völlig verrückt. Wie kann er so etwas sagen? Wie kann dieser Jesus so Gottes sein? Und. Das ist ja nicht nur damals, sondern es ist ja heute auch so. Er hat einen Dämon, der spinnt. was er alles von sich selber sagt. Die Schafe haben das gehört, aber sie haben es nicht geglaubt. Und deswegen sagt dann Jesus noch einmal in Vers 26, das ist ein Vers vor diesem Vers, das ist nämlich die Antwort dann drauf. Und er sagt dann im Zwiegespräch, aber ihr, das sind die Zuhörer, die vielen Juden, ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen. Und dann sagt er weiter, Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Jesus selber macht hier diese Unterscheidung, das wollte ich nur deutlich machen. Er sagt, meine Schafe. Ihr Lieben, darum, alles das, was der gute Hirte für die Schafe schlechthin getan hat, wird eine existenzielle Wirklichkeit dann, wenn wir zu seinen Schafen werden. Dadurch, dass wir ganz bewusst unser Leben in die Nachfolge dieses Jesus begeben. Dass wir ihm anfangen, unser Leben komplett zu übergeben, komplett anzuvertrauen und dass seine Herrschaft geben. Dann fängt das an, was Jesus als guter Hirte für uns getan hat und mitbringt. Wenn wir sagen, komm herein in mein Leben, bestimme es, dann beginnt dieses qualitativ neue Leben. Zwar wie ein Samenkorn, wird immer größer und immer größer, aber wenn wir nicht seine Schafe geworden sind, wenn wir uns nicht dazu entschlossen haben, diesem Jesus unser Leben zu geben, dann werden wir nie teilhaftig werden dieses neuen Lebens. Denn es geht nicht nur darum, dass wir einige gute Worte, die Jesus einmal ausgesprochen hat, beherzigen und sagen, okay, das ist ja ganz gut, was er da gesagt hat, das mache ich. Aber ohne ihn aufzunehmen, das ist das Entscheidende, werden wir nicht zu seinen Schafen werden. Und darum, ihr Lieben, ist es so wichtig, dass das ganz klar wird in unserem Leben, dass wir seine Schafe sind und dass wir einen Bund mit diesem Hirten eingegangen sind, dass wir wie eine Hochzeit mit ihm gefeiert haben, dass er wirklich unser Herr ist. Und dann sagt Jesus noch zwei Sachen und damit möchte ich schließen. Das eine sagt, die Schafe, die ich meine, denen das ewige Leben gilt, das sind die Schafe, die mich kennen. Ihr Lieben, das ist ein wichtiges Wort. Und das ist ein Wort, über das man nachdenken, meditieren, sich hineinbegeben darf, ein ganzes Leben lang. Das hört nie auf. Kennen heißt kennenlernen. Aus dem Kennenlernen kommt das Kennen. Nun, ihr Lieben, ganz einfach, kann man natürlich sehr, sehr viel dazu sagen. Ich will nur andeutend versuchen, etwas zu sagen. Nämlich, einfach diese ganz kleine Unterscheidung. Denn es gibt ein sogenanntes informatives Kennen. Das heißt, ein Kennen oder ein Kennenlernen einer Person, die auf Informationen beruht, die ich über diesen Menschen bekommen habe. So kann ich auch einen Menschen kennenlernen, ja? Auf diese Art und Weise kenne ich den Präsident Obama. Oder die Frau Merkel. Oder, jetzt kann man viele einsetzen, da gibt es viele Informationen, die in Fernsehen, Rundfunk und in Büchern und in Zeitschriften und überall und herum. Ich kann mich informieren über eine Person und dadurch zu einem gewissen Kennenlernen kommen. Aber davon spricht Jesus nicht. Bei Jesus geht es nicht um solche Schafe, die sozusagen informativ etwas über ihn gehört haben, gelesen haben, gesehen haben, so in irgendeiner Weise, sondern Jesus spricht von einem Kennen, das beruht auf persönlicher Begegnung und Zusammenleben. Ich werde die Frau Merkel erst kennenlernen, wenn ich mit ihr zusammenlebe. Nicht, wenn ich viel über sie lese. Ich meine, nicht. Hätte ich... Ja, aber wenn ich es vom Obama sage, ist es noch gefährlicher. Ne? Also ihr versteht, was ich meine. Okay, also durch das Zusammenleben mit einem, durch eine persönliche Beziehung, die man aufbaut, entsteht ein Kennenlernen völlig anderer Qualität. Das eine ist ein informatives Kennen Und das andere ist ein Kennen von Herz zu Herz. Ihr Lieben, darum geht's. Wenn Jesus sagt, meine Schafe kennen mich und ich kenne sie, dann redet er von einer Herzensbeziehung. Nicht von einer Informationsbeziehung, einer Herzbeziehung. Das heißt, da muss man sich mit Jesus eingelassen haben. Und da muss man nicht nur einmal von ihm gehört haben, sondern da muss man anfangen, ein Leben mit ihm zu führen. Darum ist das alltägliche Leben mit Jesus die wichtigste Voraussetzung, dass wir ihn kennenlernen. Nicht nur, wenn wir am Sonntag von ihm hören oder wenn wir das oder jenes lesen über ihn, sondern es muss ein Lebensstil entwickelt werden, wo wir sagen können, ich lebe mit Jesus zusammen. Er ist ein Teil meines Lebens. Ich lebe in einer ganz engen, dichten Beziehung. Die Herzensbeziehung ist eine Beziehung, man kann es auch so sagen, der Vertrautheit. Jesus muss mein Vertrauter werden, mehr und mehr. Und ich bin sein Vertrauter. Ein ganz tiefer, inniger Freund. Und dann wird er anfangen, sein Herz zu offenbaren. Dann wird er mir Einblick geben in sein Herz. Dann fange ich an, ihn kennenzulernen. Wenn Jesus uns anfängt, sein Herz zu zeigen, weil wir ihm ganz nahe sind, ja, das hat mit dem Nahverhältnis zu tun, dann merken wir mehr und mehr, was in seinem Herzen ist, wie er tickt, wenn ich so sagen kann, was er denkt. Ein bisschen etwas von dem, was er fühlt, was ihn Freude macht, was ihn schmerzt, was ihm wichtig ist, was ihm überhaupt nicht wichtig ist, was er vorhat, was er nicht vorhat. Alles Dinge, Motive in seinem Herzen, die lernt man erst kennen, wenn man ganz nahe mit jemandem zusammenlebt. Und da, ihr Lieben, gibt es keine Grenze in unserem Leben, dass wir da tiefer und tiefer eindringen. Keiner kennt Jesus schon so gut, dass er sagen kann, jetzt kenne ich ihn durch und durch. Es ist immer ein Wachstum. Aber es geht nicht so sehr darum, wie weit wir jetzt schon sind, sondern dass wir eine Sehnsucht haben, mit diesem guten Hirten zusammenzuleben. Meine Schafe kennen mich, weil ich ihnen mein Herz offenbart habe. So wie Gott dem Abraham sein Herz offenbart hat und gesagt, wie kann ich meinem Freund Abraham vorenthalten, was ich mit Sodom und Gomorra vorhabe? Ich muss es ihm sagen. Das ist nahe Beziehung, die sogar Gott sozusagen, die Gott ehrt, wenn er sagt, meine Schafe, sie kennen mich. Sie kennen mich. Und weil sie mich kennen, deswegen, sie kennen mich, weil sie in einer ganz nahen Beziehung mit mir leben. Das ist eben wichtig. Und ihr Lieben, darum müssen wir verstehen, dass da liegt ein Schlüssel. Da liegt der eigentliche Schlüssel darin, dass wir mehr und mehr Jesus kennenlernen, wenn wir in unserem Herzen ihm nahe sind. Darf ich noch was dazu sagen? Wir lernen Jesus nicht nur kennen dadurch, dass wir uns ihm widmen, Zeit mit ihm verbringen, sein Wort lesen, dass wir im Gebet sind, ihn anbeten und so weiter, sondern wir lernen ihn kennen eben auch durch die Situationen des Lebens. Da könnten jetzt viele etwas dazu sagen. Durch viele Situationen macht uns dieser Jesus deutlich, wie nah er uns ist, ganz besonders in den schwierigen Situationen. Viele Menschen kommen und geben ein Zeugnis und sagen, als ich in dieser oder jenen unmöglichen und schwierigen Situation stand, da habe ich die Nähe Jesu am meisten erlebt. Das ist Beziehung, das ist Kennen. Da hat er sich mir offenbart mit seinem Herzen, wie nie zuvor. Gerade in diesen Situationen. Also Gott, es gibt keinen Anlass, oder sagen wir es anders, jede Situation, ob gut oder schlecht, wie wir sie auch werten, ist ein Anlass für Gott, dass er uns sich zu erkennen gibt, mehr und mehr. Ich werde nie vergessen, wie der Bruder Yun aus China das erste Mal bei uns war, oder ja, er hat das erzählt, glaube ich, wie er bei uns war. Da hat er gesagt, er wurde ja entsetzlich verfolgt. Ist eingesperrt worden. Und er musste für, ich weiß nicht, für wie viele Wochen oder Monate, musste er täglich in die Jauchengrube hineinsteigen und in der Jauchengrube sozusagen warten. Und das war ein unmöglicher Gestank, wo er fast immer ohnmächtig geworden ist. Und er hat gesagt, nachdem er befreit wurde davon, hat er nachher erkannt und bekannt, ich habe niemals nachher so die Nähe Jesu gespürt als in der Jochengrube. Ich wünsche es uns nicht, ja. Das ist jetzt nicht das Thema, ja. Dass wir alle in die Jochengrube müssen, damit wir die Nähe Jesus. Aber das ist ein Faktum, ihr Lieben. Die Nähe, das Kennen, Lernen, wer Jesus ist, wer der gute Hirte ist, erleben wir nicht nur in den schönen Situationen des Lebens. Deswegen müssen wir die schwierigen Situationen nicht fürchten. Weil vielleicht, indem er uns in schwierigen Situationen führt oder sie zulässt, will er uns etwas von seiner Nähe zeigen, was er uns sonst nie zeigen kann. Und wir sind dann nachher von Herzen dankbar und sagen, da habe ich Jesus erlebt wie an keiner anderen Stelle. Ich habe selber Zeugnisse von Leuten von uns gehört, die das auch immer wieder auch gesagt haben. Das Kennen Jesu. Und alles, was dazu dient, dass sich Jesus sein Herz offenbart, das ist eine Herzenssache, das bringt uns weiter. Das sind die Schafe, die Jesus kennen, die Jesus kennenlernen. Und deswegen gehört dazu, als letztes, die Schafe hören meine Stimme. Nun, da gibt es ja Seminare, die man da halten kann, wie kann man die Stimme Jesu hören und so weiter. Das kann ich natürlich jetzt, will ich natürlich jetzt auch gar nicht irgendwo deutlich machen. Aber lasst mich ganz kurz dazu etwas sagen. Ihr Lieben, zwischen Hören und Hören ist auch ein Unterschied. So zwischen Kennen und Kennen. Es gibt das informative Kennen und es gibt das Kennen aus der Nahbeziehung. Ja? Und so ist genauso ist auch mit dem Hören. Ihr Lieben, wo hören wir am meisten die Stimme Jesu? Natürlich, wenn wir das Wort Gottes lesen. Dort ist die Stimme Jesu am reinsten, am deutlichsten, am klarsten, am wichtigsten noch, ja, zuverlässigsten. Da können wir sozusagen die Stimme Jesu hören. Deswegen, wenn wir die Stimme des guten Hirten hören wollen, dann ist es wichtig, dass wir uns in die Bibel vergraben. Essen, kauen. Verdauen, was auch immer, ja, mit dem Wort Gottes umgehen, das ist entscheidend. Aber ihr Lieben, dass wir die Bibel kennen, heißt noch nicht, dass wir die Stimme Jesu hören. Man kann die Stimme Jesu hören und trotzdem seine Stimme verpassen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Das hat etwas zu tun, wie ich vorhin gesagt habe. Schaut einmal, wie viele Leute im Neuen Testament die Stimme Jesu gehört haben, anders als wir, der stand vor ihnen. Und sie haben sie doch verpasst. Sie haben sie gehört, wie wir sie nie gehört haben in dieser Klarheit, ja, weil sie ja dort dabei gewesen sind. Und trotzdem haben sie verpasst. Und deswegen sagt auch Jesus, ja, das sind Schafe, aber sie haben meiner Stimme nicht geglaubt. Nur meine Schafe, die hören auf meine Stimme. Versteht ihr? Das ist sozusagen jetzt der Punkt, von dem Jesus ausgeht und sagt, die Stimme des guten Hirten wirklich zu hören, das hat etwas zu tun damit, dass wir in der richtigen Verhältnis zu dem guten Hirten stehen. Das ist ein deutlicher Zusammenhang. Ich kenne sie und sie hören mich. Das gehört elementar zusammen. Wenn wir Jesus nicht kennenlernen, werden wir sie auch seine Stimme nicht näher hören. Dann können wir sie verpassen, auch wenn wir sie äußerlich hören. Ihr Lieben, erst dann, wenn diese Stimme, das, was wir lesen, das, was wir hören von Jesus, wenn das in unser Herz eindringt, deswegen, weil wir unser Herz für diese Stimme geöffnet haben und nicht verschlossen haben, dann beginnt die Stimme Jesu persönlich zu werden. Man kann die Bibel lesen, ohne dass es jemals persönlich wird, das, was da steht. Oder man kann von Anfang an die Bibel so lesen, wenn es nur um die Bibel geht, dass man sagt, Herr, ich möchte darin jetzt deine Stimme hören. Ich möchte, dass du dein Herz mir offenbarst. Ich bin ganz bereit dazu. Und nicht nur dazu zu hören, sondern ich möchte auch folgen. Das sagt er dann. Sie kennen mich und sie folgen mir. Sie hören mich und sie folgen mir. Das gehört dazu. Ihr Lieben, der Schlüssel, um die Stimme Jesu zu hören, ist die vertraute Beziehung zu ihm. Je mehr wir in eine vertraute Beziehung zu ihm hineinkommen, das heißt, dass wir in erster Linie interessiert sind an Begegnung mit ihm, an Gemeinschaft mit ihm, an der Ausrichtung des Herzens, meines Herzens auf sein Herz. Und je mehr wir danach sehnen, Herr, ich möchte dein Herz erkennen, das löst das Reden Jesu in unser Herz hinein aus. Sonst wird das nur eine technische Sache. Ihr Lieben, natürlich redet Jesus nicht nur durch die Bibel. Und das ist wunderbar. Er redet durch Gedanken. Er redet in unseren Gedanken hinein. So dass wir ihn verstehen können. Er redet durch Träume. Er redet durch Visionen. Er redet durch Bilder. Er redet durch Situationen, durch Ereignisse, durch Begegnungen. Wie auch immer. Es ist so viele, ein riesiges Feld. Aber in all dem, was ich jetzt aufgezählt habe, werden wir die Stimme Jesu erkennen, besser und besser, je näher wir mit ihm zusammenleben. Das ist der Schlüssel. Der Schlüssel, um die Stimme Jesu zu hören, ist nicht eine bestimmte Technik, ist nicht eine bestimmte Methode, dass wir sagen, so und so musst du das machen, damit du die Stimme Jesu hörst. Es ist wichtig, dass wir in unserer Beziehung zu Jesus uns einüben, die Stimme Jesu besser zu erkennen und zu unterscheiden. Aber das ist nicht zu verwechseln mit einer Technik. Wenn du A, B, C, D machst, dann hörst du die Stimme Jesu, egal in welcher Beziehung du zu ihm bist. Das wäre ein Missverständnis. Jesus redet zu seinen Vertrauten. Er redet zu seinen Freunden. Er redet zu seinen Liebhabern. Also das Beste, was wir tun können, um die Stimme Jesu besser zu hören, ist, ihm näher zu kommen. Unser ganzes Verlangen danach auszurichten. Herr, ich möchte dir nahe sein. Und dann wird Jesus reden, auf seine Art, in Gedanken, in Bildern, in was auch immer. In Gaben, Worten der Erkenntnis und so weiter. Aber es hängt alles an ihn kennenlernen, denn Jesus will uns ja nicht nur einfach irgendwelche Informationen weitergeben, die nichts bedeuten, sondern wenn Jesus redet, dann redet er ins Herz. Und dann braucht es eine Herzensbeziehung. Und ihr Lieben, das möchte ich so gerne für mich. Ich habe wirklich Sehnsucht, noch viel näher zu Jesus zu kommen, von Herz zu Herz. Und ich leide manchmal darunter, dass ich so empfinde, dass das noch nicht so ausgebildet ist, diese Beziehung, wie ich mir das gerne wünsche. Und auch, ich würde mir viel öfters und viel mehr und viel klarer die Stimme Jesu zu erkennen wünschen. Und ich strecke mich danach aus und ich weiß, es geht um die Beziehung. Es geht um die Gemeinschaft. Es geht darum, dass eine Herz-zu-Herz-Beziehung ist, die immer tiefer wird. Dort fängt Jesus an zu reden. Das ist der Schlüssel. Noch einmal, der Schlüssel ist nicht, dass wir viele Seminare besuchen über das Hören der Stimme Jesu. Das ist wichtig und gut, weil da gibt es auch Elemente, wo wir innerhalb der Beziehung mit Jesu manche Dinge tatsächlich ausprobieren können, fördern können, hervorrufen können, wagen können, experimentieren können. Aber es ersetzt niemals die Beziehung. Darum, unser Hauptaugenmerk muss liegen, dass unsere Herzensbeziehung wächst. Das ist der Schlüssel. Und der zweite Schlüssel ist, wenn ich nicht bereit bin, das Gehörte umzusetzen, also sie hören und sie folgen, das sagt Jesus in einem Satz, dann wird Jesus wahrscheinlich auch nicht so oft geneigt sein, mir etwas zu sagen, wenn es keine Bedeutung hat für mich. Also wenn Jesus sieht, wie sehr ich das schätze, was ich höre, und je sehr ich dem folge und es umsetze, das wird ganz gewiss Jesus dazu herausfordern, mir noch mehr zu sagen, noch tiefere Geheimnisse zu sagen, weil er weiß, dass sie bei mir sozusagen auf einen fruchtbaren Boden, die Herzensbeschaffenheit, denkt an das Gleichnis, das Jesus erzählt hat von dem vierfachen Ackerfeld. Da geht es um das Wort Gottes, das Hören auf ihn und die Beschaffenheit des Herzens. Davon hängt es ab, von der Beschaffenheit unseres Herzens, unserer Nahbeziehung, wie offen wir sind, wie bereit wir sind, wie bereitwillig wir sind, es aufzunehmen, zu kauen und wirklich es zu umzusetzen. Davon hängt ab, wie klar dieses Wort auch verständlich wird. Jesus ist der gute Hirte und er möchte so sehr, dass wir ihn mehr und mehr als den guten Hirten, dessen Stimme wir hören, den wir näher kennenlernen, dem wir folgen können in allen Situationen unseres Lebens, dass er dazu wird. Amen. Herr Jesus, ich möchte dich so sehr bitten, dass du uns in unserem Herzen, in unserem Leben offenbarst, viel mehr noch als bisher, was das heißt, dass du unser guter Hirte bist. Und Herr, wir möchten dir auch sagen, dass wir in eine erneuerte und neue Art von Herzensbeziehung zu dir eintreten möchten. Herr, das soll unser tägliches Bedürfnis sein, dir näher zu kommen, dir nahe zu kommen. Und Herr, du wirst dich in dieser Nähe offenbaren, wirst zu unserem Herzen sprechen, wirst uns als deine Vertraute hineinnehmen in das, was auf deinem Herzen ist. Und Herr, wir wollen solche Vertraute sein, die ganz nahe bei dir sind, die ganz nahe bei dir leben, und zwar jeden Tag, den ganzen Tag, nicht nur hier und da. Hilf uns dazu durch deinen Heiligen Geist, dass dein Heiliger Geist uns mehr und mehr in diese Nähe hineinführt und dass wir in allen Situationen unseres Lebens anfangen, mehr und mehr deine Stimme, die Stimme des guten Hirten zu hören, auch wenn es eine schwierige Situation ist. Aber Herr, wenn wir deine Stimme hören, dann sind wir geborgen. Denn das ist die Stimme des guten Hirten und wir sind angewiesen auf diese Stimme. Und wir danken dir dafür. Amen.